Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für wirklich alles rund um das Thema Zuckerfrei werden. Ganz viel Psychologie, ganz viele Hacks, ganz viele Rezepte, ganz viele Tools, ganz viele tolle Gäste. Und ja, ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin und vor allen Dingen ein Ex-Nutella-Holic. Genau deswegen gibt es diesen Podcast heute. Ich habe jahrelang versucht, industriezuckerfrei zu werden und es ist nicht so ganz gelungen. Und ja, habe mich von da an auf die Suche gemacht nach ganz vielen Mechanismen in der Psychologie, ganz vielen Dingen, wie wir Sachen sehen, uns framen, uns rahmen, warum wir Dinge tun, warum es nicht immer nur am reinen Wissen liegt, dass wir wissen, okay, das ist gesund und das. Und ja, warum es um so viel mehr geht, nämlich um die eigene Identität, um das eigene Sein. Und ja, darum geht es in diesem Podcast. Also ich freue mich riesig, dass du reinhörst an alle neuen und alle alten Podcast-Hasen. Ich hoffe, ihr hattet schöne, erholsame Weihnachten und genießt jetzt noch die letzten Tage vor Neujahr und vom neuen Jahr, das wieder beginnt ab nächster Woche ganz offiziell. Und wollte so gern heute ein Podcast-Interview mit dir teilen, was mich so inspiriert hat und was ich mir tatsächlich aufgehoben habe für unsere, ja, so ein bisschen Jahresende, letzte Silvesterfolge. Und ich war nach diesem Interview, kann ich dir sagen, so inspiriert und dachte so, okay, ich ändere alles, alles. Es geht um das Thema Longevity, Langlebigkeit, und ich dachte auch, ich hätte darüber schon unfassbar viel gehört und ich kann dir sagen, wirklich enjoy. Ich habe gesprochen mit Nils Behrens und Nils hat selber einen super bekannten Longevity-Podcast, Healthwise, und beschäftigt sich täglich damit, wie wir nicht nur länger leben, sondern gesund leben. Und ich dachte, das Thema ist so spannend, weil wir hier ja auch im Podcast schon ganz oft darüber gesprochen haben, dass Industriezucker ja so einer der größten, ja, Longevity-Blocker überhaupt ist, Zuckerfrei und Langlebigkeit durch den stabilen Blutzucker, die wenigen Entzündungswerte, die wir einfach haben, ist Industriezuckerfrei ein Riesenbaustein für Langlebigkeit und ein langes, gesundes Leben. Aber es gibt noch so viel mehr. Nach dem Gespräch war ich wirklich super inspiriert und angefixt, viel zu machen, weil ich finde, manchmal wissen wir die Dinge, aber es sind so ein paar Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Stichwort, warum wir irgendwann Rollatoren brauchen, und ich will gar nicht zu viel vorgreifen, weil es wirklich so ein spannendes Interview ist. Also ihr Lieben, ganz viel Freude bei dieser Folge mit Nils. Hallo lieber Nils, ich freue mich wirklich riesig, dass du im Podcast bist. Deine Podcast-Arbeit verfolge ich schon lange zum Thema Longevity, zum Thema Gesundheit. Ich wollte dich so gern hier im Podcast Zuckerfrei Beginn im Kopf haben, weil ich einfach unfassbar spannend finde, was du über die Jahre gelernt hast, was für dich Gesundheit bedeutet, wie du zum Thema zuckerfrei stehst. Nimm uns einmal mit, wie kommst du zu dem Thema Gesundheit, weil du kommst ja eigentlich aus dem Marketing.
Ich komme eigentlich sogar, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme eigentlich aus der Reklame, sage ich immer, weil es war wirklich so, ich habe im Studium, habe ich BWL studiert und dann im Schwerpunkt Marketing, und da habe ich meine Diplomarbeit wirklich in einer Werbeagentur geschrieben. Es war damals noch die größte Werbeagentur der Welt, die Amirati Puris Linters. Und da habe ich für einen Innovationscase der Unilever damals geschrieben und ging um den Milliardenmarkt der Zielgruppe Kids. Die hatten damals, hat Unilever versucht, vielleicht mal ein Pendant zu Nutella zu entwickeln. Also keine neue Schokocreme, aber einfach etwas zu entwickeln, was die Kinder genauso gern mögen wie Nutella. Und aber im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen gesünder ist. Also vielleicht war das dann schon mein erster Einstieg in das Thema Gesundheit. Aber ja, ich habe in der Werbung begonnen, bin dann über den Tourismus hingekommen und dann irgendwann zum Gesundheitstourismus. Das war dann bei, in dem Fall dann der Lanzerhof. Da habe ich 2011 als Geschäftsführer angefangen und bin dann das erste Mal aus dieser reinen Marketingrolle rausgeschlüpft, eben halt in eine übergeordnete Rolle, und musste mich dann natürlich auch, weil ich auch da die Pressearbeit gemacht habe, mit dem Thema Gesundheit einfach nochmal ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was ich in der Werberzeit wiederum sehr gut gelernt habe, dass wenn man, der Gründer von Springer Jakubien, der Werbeagentur, wo ich die meiste Zeit war, hat immer gesagt, man kann nur gute Werbung für Mercedes-Benz machen, wenn man sich auch mal um das Auto gelegt hat und versteht, wie der Motor geht. Und ich glaube, daran bin ich ganz gut. Ich bin ganz gut, mich um das Auto zu legen. Und das habe ich eben halt genauso auch dann in dieser naturheitlichen, ganzheitlichen Gesundheitsbranche gemacht, was der Lanzerhof besonders gut kann. Und dadurch habe ich dann irgendwann auch selbst eine gewisse Expertise aufgebaut.
Total, du sagst jetzt gewiss, ich merke ja, wie viel, also in deinen Fragestellungen allein, was würdest du sagen? Du hast mir jetzt gerade dein Alter gesagt, ich weiß nicht, ob du es verraten willst, und ich sehe einen super aktiven, gesunden Mann vor mir.
Ich bin 52, also ich finde das auch nichts Schlimmes, ehrlich gesagt. Ich finde tatsächlich das Altern, ich bin sehr stark in meiner Jugend sozialisiert worden von Otto Walkes, und den habe ich das Glück gehabt, dann auch vor ein paar Jahren mal zu treffen, und er sagte dann auf die Reaktion damit die Leute, oh, der ist aber alt geworden, hat er gemeint, ja, aber die Alternative hat mir auch nicht so gefallen. Also von daher, jung sterben möchten wir ja auch nicht. Und von daher finde ich das im Spanischen ganz schön. Da sagt man ja nicht, ich bin 52 Jahre alt, sondern da sagt man, ich habe 52 Jahre. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist es doch. Man hat die schon mal gesammelt. Wir lieben doch Jäger und Sammler. Und von daher habe ich die 52 Jahre, die habe ich schon mal im Sack.
Ja, stimmt, mega. Ne? Oh, heißt das irgendwie, oh, ich habe, in Italienisch sagt man das auch, spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich bin, ich habe, dass man die als Lebenserfahrungsjahre so wie so ein Sack mit sich trägt. Was würdest du sagen? Du bist super aktiv, du läufst Marathon. Ich finde, du siehst auch wenn du jetzt sagst, das Alter ist irrelevant und jung sterben ist keine Option. Ich finde unfassbar, ich finde, man sieht immer so Lebenshaltungen und Lebensführungen im Gesicht ab einem gewissen.
Okay.
Also ich finde, man sieht das. Was würdest du sagen, sind in deiner ganzen Arbeit, in deinen ganzen Interviews mit diesen 1000 Experten, was würdest du sagen, sind so Leitplanken von Gesundheit, von Longevity, wenn du es so sagen willst? Was sind Leitplanken? Und das Spannende ist, was sind auch die Nicht-Leitplanken, die getan werden, dass es so eine große Bewegung gibt an Gesundheit und irgendwie genau das ganze Gegenteil?
Große Frage, und ich würde mal sagen, die wenig überraschendste Antwort ist natürlich das Thema Sport und Bewegung. Man sieht heutzutage einfach wirklich, dass es noch eine viel größere Bedeutung hat, als man früher dachte. Und vor allem, was ganz interessant in dem Zusammenhang ist, dass man eigentlich immer dachte, dass das Thema Ausdauersport das Wichtigste ist, dass das Herz gut trainiert bleibt. Das ist jetzt auch nicht völlig falsch, weil natürlich nach wie vor die meisten vorzeitigen Todesfälle immer mit dem Herzen zu tun haben. Aber es ist eben halt wirklich so, dass das, was wir an Ausdauer brauchen, an Ausdauersport, einfach viel weniger ist als das, was man immer so gedacht hat. Das heißt also auch eine gewisse Maß an Alltagsbewegung spielt eine große Rolle. Das sind immer diese 10.000 Schritte, die man am Tag gehen sollte, die in Wirklichkeit eigentlich auch 7.000 reichen würde. Und da sieht man eben halt, dass das ganze Thema eine große Rolle spielt, aber eine noch größere Rolle spielt das Thema gute Muskulatur. Das heißt also, dass da hat der Peter Attia hat da jetzt gerade auch so eine Zahlen veröffentlicht, dass ein Raucher sein Sterblichkeitsrisiko um ungefähr 50% erhöht. Ein Mensch, der einen schlechten VO2max hat, ich weiß nicht, ob deine HörerInnen das alle wissen, was das bedeutet, das ist im Grunde genommen eigentlich die Fähigkeit des Körpers unter Maximalbedingungen, den Sauerstoff zu verarbeiten. Das heißt also, dieser Wert ist eben halt ein sehr guter Wert für das Thema Ausdauer. Und da sieht man, dass man eine Sterblichkeitsrate eben halt um 250% erhöhen kann, wenn man einen sehr schlechten Wert VO2max hat. Und wenn man wiederum eine sehr schlechte Muskulatur wiederum hat, also eine extrem schlecht ausgeprägte Muskulatur, steigert es das Sterblichkeitsrisiko um 400%. Das heißt, du siehst einfach mal so, dass es ungefähr dann eben halt 8-mal so hoch ist wie Rauchen. Und wir denken, Rauchen ist schon das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst. Also man sieht eben halt, kein Sport machen, weder Ausdauer noch Kraft, ist eben halt nochmal deutlich schlimmer. So, das heißt also, Sport ist die wenig überraschende Leitplanke, wie du sie eben halt gerade genannt hast. Und da eben halt immer beides zu berücksichtigen. Kraft ist wahnsinnig wichtig, insbesondere Frauen tendieren ja dazu, gerne nicht so mit Hanteln, schweren Gewichten zu arbeiten. Und das ändert sich glücklicherweise immer mehr in den jüngeren Generationen. Aber da muss man wirklich sagen, also in das Thema Muskulatur zu investieren, das ist schon wirklich das Beste. Das zweite ist eben halt, die zweite Leitplanke ist auch wenig überraschend, ist eben halt das Thema gesunde Ernährung. Und warum ist das so wichtig? Weil der Hauptgrund, warum wir altern, sind ja das ganze Thema Entzündung. Und die beiden Hauptparameter, warum wir Entzündungen im Körper haben, werden zum einen, zum größten Teil, über das ganze Thema Ernährung getriggert und zum anderen über das Thema Stress. So, und deswegen, wenn man die Ernährung im Griff hat, und da hat man ja die Möglichkeit, meistens 3-mal am Tag eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung zu treffen, dann ist das auf jeden Fall auch schon mal ein Riesenfaktor. Und dann, Das letzte Thema ist eben halt, wenn ich jetzt bei den Entzündungen bleibe, das Thema Stress. Wenn du dir überlegst, was dir am besten hilft sozusagen gegen Stress, dann kommen natürlich sehr schnell so Dinge wie mal nichts tun. Wenn man ein bisschen advanced ist, kann man eben halt auch auf das Thema Atmung gehen, weil man dadurch sehr schnell den Vagusnerv eben halt aktivieren kann und damit eben halt sein Nervensystem beruhigen kann. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich überlegt, wo man dann am wenigsten gestresst und wo es einem am besten gibt, dann ist das ja meistens, wenn man mit seinen Liebsten zusammen ist, mit seinen Freunden, mit seiner Beziehung und allem drum und dran. Und deswegen ist eben halt ein Investment in gute Beziehung einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Oder andersrum sagt man auch, dass Einsamkeiten ungefähr genauso schädlich sind wie 15 Zigaretten am Tag. Das heißt also, da würde ich sagen, dieses ganze Thema Investment in gute Beziehung ist nochmal so eine weitere ganz wichtige Leitplanke.
Wow, ich finde es so mega, wie du das, also ist ja unglaublich, also das mit den Muskeln, ich finde immer spannend, es ist immer, man denkt immer, ja, man macht Sport und man hat vielleicht, der eine oder andere hat keine Lust, und aber zu verstehen, dass der proaktive Muskelaufbau mit dem Sauerstoff oder der Verarbeitung des Sauerstoffs im Zusammenhang hängt und das auch lebensverlängernd sein kann, also das, ich frage mich.
Nee, aber ich finde, entschuldige, wenn ich da kurz reingehen kann, aber... Ja. Nehmen wir mal die ganze Wissenschaft bei der Seite, komplett. Wenn du jetzt mal wirklich an jemanden, einen alten, wirklich alten Menschen denkst, dann ist das erste Wort, was den meisten Leuten vielleicht dann in dem Zusammenhang kommen würde, ist gebrechlich. So, das heißt also, du siehst jemanden im Rollator oder einen Rollator schieben vor dir. So, und wenn du diesen Status schon erreicht hast, dass deine Muskulatur, weil letztendlich ist es meistens nichts anderes, warum die Leute Rollatoren haben, dass dich deine Muskulatur nicht mehr alleine tragen kann, dann bist du natürlich schon auf einem wahnsinnig absteigenden Ast. Deswegen ist natürlich dann irgendwie die logische Umkehr, jetzt ohne jede Studie jemals gemacht zu haben, ist natürlich, dass du möglichst so lange wie möglich deine Muskulatur erhalten musst, damit sie deinen Körper durchs Leben tragen kann. Ich finde, das ist ja irgendwie gesunder Menschenverstand, muss man ja wirklich fast sagen an der Stelle. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt sich so diese Blue Zones anschaut, diese 5 Regionen in der Welt, wo die Leute über 100 werden, dann sieht man, dass die fast alle irgendwie aktiv sind. Die machen kein Gym, aber die machen irgendwie eine Art von Sportbewegung im Alltag. Das heißt, die in Sardinien haben ganz häufig immer noch ihren eigenen Garten, den sie bewirtschaften. In Okinawa ist es zum Beispiel so, und das finde ich einfach auch total spannend, die haben sehr häufig keine Stühle. Das heißt, die stehen immer vom Boden auf. Und du bist ja noch deutlich jünger als ich, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du dich jetzt auf den Boden setzen würdest und wieder aufstehen würdest, dann ist das erstmal eine ungewohnte Bewegung, so. Und wenn du das immer machst, gewohnt bist, mehrfach täglich, stell dir mal vor, du hast dich gerade hingesetzt, willst ja einen Tee trinken, um ein bisschen Klischees zu bedienen, und stellst fest, dass du auf einmal den Matcha-Besen vergessen hast, musst also nochmal aufstehen und den Matcha-Besen holen. So. Oder du stellst das Wasser an, setzt dich schon mal hin, dann stehst du wieder auf, holst das heiße Wasser. Solche Sachen alles. Das heißt, mehrfach täglich aus dem Boden aufzustehen, ist ein unglaublich gutes Training für deine Core-Muskulatur, also für die Rumpfmuskulatur, die Gesamtstabilität deines Körpers gibt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass so ein Training mehrfach täglich im Alltag eben halt dir dabei hilft, deine Muskulatur so lange wie möglich zu erhalten. Weil ganz ehrlich, vom Boden aufstehen, da hilft dir auch ein Rollator erstmal nicht.
Ach, spannend. Absolut. Solche, das kann ich mir bildlich vorstellen. Auch ich habe gerade so Bilder, kamen in den Kopf, von dieses, ich finde, wenn das Prinzip des minimalen Aufwands ins Leben kommt, was auch heißen kann, auf dem Sofa sitzen und dem Partner sagen, nimm du die Chipstüte mit, damit man nicht mal vom Sofa aufsteht, weißt du, ist ja jetzt so das Gegenteil von diesem immer vom Boden aufstehen. Und ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, ob man so eine Formel formulieren könnte, sobald man den minimalen Aufwand wählt, aka die Muskulatur nicht bewegen, das ist, würdest du sagen, das ist ein Anti-Erfolgs-, Anti-Gesundheits-.
Es gibt einen Satz, den ich sehr, sehr häufig benutze und der für mich eigentlich so der Inbegriff von Anti-Longevity ist oder beziehungsweise der Grund, warum wir unsere Langlebigkeit verlieren. If you don't use it, you lose it. Das heißt, alles, was wir nicht regelmäßig abrufen als Fähigkeit, werden wir verlieren. Und das müssen wir mal, wenn wir es mal ganz aus dem Gesundheitskontext herausnehmen, nehmen wir mal das Thema Sprachen. Wir hatten jetzt eben gerade schon Spanisch, du dann eben halt in dem Fall Italienisch. Viele von uns haben ja eine zweite Fremdsprache in der Schule gelernt. Wenn man die dann aber nicht weiter lebt in irgendeiner Form, am schlimmsten betroffen sind meistens die Lateiner, weil die diese natürlich gar nicht mehr sprechen können. Aber nichtsdestotrotz, ich sage jetzt einfach mal so, dann merkt man, wie schnell man die Fähigkeit dieser Sprache auch wieder verliert. Und so ist das mit allem, wirklich allem. Das ist die Art und Weise, wie wir denken, wie wir unser Gehirn fordern. Das ist die Art und Weise, wie wir eben halt unsere Sauerstoffaufnahme eben halt fordern, wenn wir keinen Austauschsport mehr machen. Deswegen fängt man eben halt auch an, so kurzatmig zu werden, wenn man einmal die U-Bahn-Treppe nach oben oder unten geht. Man hat eben halt das ganze Thema mit dem Thema Muskulatur. Das kennt jeder, wenn er auch mal nach einer Erkältung dann mal wieder zurück ins Gym geht und man sieht, dass man auf einmal die Gewichte, die man noch vor 3 Wochen heben konnte, nicht mehr heben kann. Also du siehst ja, wie schnell diese Degeneration dann immer vorangeht. Man kann sich eben halt bis zum gewissen Maße etwas zurückholen, aber auch nur bis zum gewissen Maß. Bei mir ist es eben halt tatsächlich so, ich habe irgendwie dieses Fenster verpasst. Das große Fenster geht ein, es fängt an, sich mit 25 zu schließen, was das Thema Muskelaufbau, signifikanten Muskelaufbau betrifft. 30 ist es dann tatsächlich so mehr oder minder komplett geschlossen. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine Muskulatur nicht mehr trainieren kann, aber es heißt, dass ich jetzt das Ziel, mal irgendwann so einen Umfang zu haben im Bizeps wie Arnold Schwarzenegger, das kann ich nicht mehr erreichen. Dann kann ich noch so viel Personal Training jetzt irgendwie machen. Es wird nicht möglich sein, nochmal so einen Arnold Schwarzenegger Bizeps zu erreichen. Und das ist eben halt etwas, was man quasi sieht, dass wenn man gewisse Fenster sich dann anfangen zu schließen oder auch einfach nur kleiner zu werden, dass sie dann sehr, sehr schwer sind, nochmal zu erweitern.
Ach, spannend. Das wusste ich gar nicht, dass...
Dass ich keinen Arnold Schwarzenegger-Bizeps habe? Ja, ich weiß, ist enttäuschend, aber...
Ja, aber diesen Punkt of No Return, dass es den irgendwann gibt. Also man weiß ja, ab 25 wird alles nicht besser, sondern so ein bisschen geht zurück. Aber ich wusste nicht, dass das gar nicht mehr möglich ist, dass man sich das trotzdem nochmal erschließen kann.
Du kannst eben halt das, was du an Muskelfaser da hast, an Muskulatur, kannst du eben halt so weit wie möglich aufpumpen, wie es geht. Aber es ist eben halt wirklich so, dass das, du auf, musst auf dem Basismaterial ausgehen, was du hast. Und jetzt muss man mal sagen, also in den Jahren 25 bis 30 ist der Muskelabbau noch nicht so dramatisch, sage ich mal. Aber wenn du gar nichts machst, fängt er da schon ab 25 an. Spätestens aber kann man sagen, im Durchschnitt verlieren die Leute, die jetzt eben keine größere Belastung der Muskulatur machen, verlieren zwischen 3 bis 5, manche Studien sagen 8% pro Jahrzehnt an Muskulatur. So, und das Ganze wird dann meistens bei den Frauen ist es dann so, dass es nach der Menopause, also nach der letzten Blutung, dann in der Regel sich nochmal verdoppelte von der Geschwindigkeit. Und das sind natürlich so Dinge, die sind schwierig. Auch wenn man sich jetzt diesen ganzen Riesenhype um das ganze Thema Ozempic anschaut oder Mounjaro oder wie sie alle, Mounjaro heißt es, ne? Mounjaro. Also die ganzen sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten oder Abnehmspritzen. Dann sieht man, dass da zum Beispiel der Muskelabbau doppelt so hoch ist wie bei einer normalen Diät. Bei einer normalen Diät verliert man auch an Muskulatur. Du kannst es fast nicht verändern. Du musst schon sehr hart dagegen trainieren, was meistens wegen der reduzierten Kalorienzufuhr dann schwer möglich ist. Aber man muss eben halt sehen, man verliert damit natürlich dann in der doppelten Geschwindigkeit seine Longevity-Organe, sprich die Muskulatur. Und das ist schon eine Sache, die nicht so gut ist. Und ich habe auch eine Theorie dazu, die sich scheinbar auch immer mehr bewahrheitet, weil die meisten Leute müssen ja diese Abnehmspritze nehmen, weil sie sich schlecht ernährt haben. So, und dann kriegen sie die Abnehmspritze, sind dann im Grunde genommen eigentlich nicht mehr hungrig, ihnen ist dann meistens auch so ein bisschen übel. Und dann fangen sie an, von dieser sehr schlechten Ernährung, die sie vorher hatten, einfach noch weniger zu essen. Und dadurch kommen sie eben halt in dieses wahnsinnige Defizit an Mikronährstoffen und Makronährstoffen. Das heißt also insbesondere das ganze Thema Proteine sind dann nicht mehr ausreichend Maße da. Und dadurch ist eben halt dieser große Muskulaturverlust bei einer normalen Diät, die meistens ja mit einer Ernährungsumstellung verbunden war oder auch noch immer ist für dich, die keine Abnehmspritze nehmen, da ist es ja meistens so, dass da eben halt eine Ernährungsumstellung ist und meistens sind diese Diäten so ausgerichtet, dass viel Protein da reingeht. Warum? Weil Protein zum einen sehr sättigend ist und zum anderen eine Kalorie aufgenommen durch Proteine eben halt dazu führt, dass eben halt nochmal eine gewisse, ich sag mal, Verarbeitungswärme im Körper, mal einfach gesprochen, entsteht und dadurch im Grunde genommen eigentlich nochmal eine zusätzliche Verbrennung dann entsteht. Das heißt also, eine Kalorie ist eine Kalorie, nichtsdestotrotz ist eine Eiweißkalorie zum einen sättigender, zum anderen führt sie eben halt nochmal dazu, dass nochmal zusätzlich sozusagen die Verbrennung angeregt wird.
Ja, ich würde gerne...
Wir sind jetzt schon vom Thema abgekommen, von der Frage.
Ich habe mich auch gerade gefragt, du hast jetzt die drei Leitplanken Bewegung, Ernährung, Stress genannt. Jetzt hast du...
Ja, ich habe nicht ganz. Also Bewegung, ich hatte, wenn wir es genau nicht, habe ich das Thema Sport und Bewegung. Ich habe das Thema Ernährung im Sinne von Entzündung, Stress. Und das ist quasi die zweite Leitplanke, ist das Thema Entzündung. Und da gehört Ernährung und Stress zu. Und ich hatte eben halt Als letztes hatte ich eben halt gesagt, dass gute soziale Kontakte, was eben halt gut für die mentale Gesundheit ist.
Ja, spannend. Okay, ich habe jetzt Stress und soziale Kontakte so als Aufwiegen.
Ja, ja, aber ich hatte einen fließenden Übergang versucht.
Ah, okay. Und ich habe mich gerade gefragt, wir haben jetzt Abnehmspritzen, wir sind jetzt quasi noch weitergegangen. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen, ich stelle mir gerade vor, ein 17-, 18-jähriger Mensch, wann passiert dieser Punkt, dass diese ganzen Leitplanken, dass vielleicht man sich so schlecht ernährt, dann die Abnehmspritze nimmt, dann noch weniger von dem noch schlechteren nimmt, weil der Magen irgendwie klein ist. Ich frage mich, wann ist dieser Punkt? Hast du das irgendwie mal beobachtet oder wann passiert es so?
Es sind ganz häufig Muster, die ehrlich gesagt, da sind wir wieder bei der wirklichen tiefen Psychologie, die eigentlich schon in der Kindheit dann auch teilweise irgendwie geprägt werden. Das heißt also insbesondere dieses Thema Belohnungssysteme auch so. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass wenn man dann irgendwie entweder mal was sehr Gutes gemacht hat oder mal traurig ist oder sonst was, dass man dann erstmal ein Eis oder ein Stück Schokolade oder keine Ahnung irgendwas bekommt. Das heißt also Mittel gegen Trauer, Zucker. Mittel gegen Belohnung für irgendwas, Zucker. Insgesamt eine Art von Zuneigung zeigen, Zucker. So, das heißt also, da werden natürlich schon sehr schlechte Ernährungsformen vorgelebt und konditioniert. Deswegen würde ich sagen, wenn wir bei dem Thema Ernährung sind und Zucker ist der größte Faktor, den wir in unserer Ernährung haben, der die Entzündung voranbringt, also es ist nicht der extremste, aber es ist der am häufigsten vorkommt, dann muss man eben halt sagen, dann kriegen wir das schon sehr viel konditioniert. Und deswegen, ich muss da immer so ein bisschen drüber lachen, wenn ich dann so sehe, die Diskussion, ich weiß nicht, ob dir der Name Christian Wolf was sagt, das ist ja der Gründer von More Nutrition. Und der hat sehr viel, ich sage jetzt mal, Hate in den sozialen Medien bekommen, weil er für sein Baby schon eine Art von Supplement-Routine dann kreiert hat und unter anderem eben halt auch Kreatin. Kreatin ist so seit 1991 eigentlich so in aller Munde in der Pumper-Szene vor allem. Das heißt also für so Bodybuilder. Und deswegen denken die Leute, jetzt gibt er dem seinem Baby schon ein Bodybuilder-Supplement. Dass heute Kreatin zum einen das best erforschte Nahrungsergänzungsmittel ist und zum anderen eben halt eine unglaublich positive Eigenschaft auf ganz viele Dinge hat, vor allem eben halt auch die Entwicklung des Gehirns, das ist eben halt ein anderer Punkt. Ich will nur einfach sagen, da wird jetzt jemand, der insgesamt auch selbst sehr viel Leute, ich sag mal, in den öffentlichen Pranger stellt, aber trotzdem wird da jemand an den Pranger gestellt für etwas, wo er sagt, er glaubt eben halt auf Basis der Studienlage, es ist gut für sein Kind, das Kreatin zu geben. Jetzt sieht man eben halt auf der anderen Seite, dass die Leute, die ersten Steine werfen, wahrscheinlich die sind, die ihrem Kind völlig selbstverständlich ein Duplo in die Hand drücken, wenn es mal traurig ist. So kann man sagen. Also Zucker ist als Droge so schlimm, dass wenn man sie heute erfinden würde, sie niemals erlaubt werden würde. So und deswegen finde ich so witzig, wie wir noch in unserer Gesellschaft doch anders konditioniert sind, dass wir denken, oh, Supplements schlecht, aber Zucker habe ich als Kind ja auch schon mal gegessen, das ist ja gut.
Ja, total. Absolut. Ich habe auch gerade gedacht, du hast jetzt genannt in dieser Schneise, wenn man so, du hast gesagt, tiefenpsychologisch guckt, wann führt es zu was. Ich habe auch gedacht, du hast jetzt gesagt, das Belohnungssystem mit Zucker. Und ich habe jetzt im Hinblick auf den Teil Bewegung und Sport auch gedacht, dass wir ja auch das Belohnungssystem schon möglicherweise als Kinder lernen. Ja, entspann dich, das hast du gut gemacht, du darfst Fernsehen gucken auf dem Sofa. Hat da jemals jemand gesagt, mach doch jetzt, weißt du, wie ich, also sogar da.
Total. Nein, aber wir haben das, also mein Vater war da sehr resolut, wenn der abends nach Hause kam, die Sonne war noch, also es war Sommer, es war schönes Wetter draußen und wir saßen dann irgendwie vom Fernseher und haben die Sesamstraße geguckt oder sowas, dann hat er uns wirklich beschimpft, den Fernseher ausgemacht und mussten wir rausgehen. Und das war gut so. Das Zweite ist eben halt auch, dass, weil du, da sieht man jetzt wieder mein hohes Alter, zum Beispiel du die Couch so angesprochen hast, bei uns war es wirklich so, wir hatten noch einen Fernseher, da musste man immer den Schalter umstellen und war es dann tatsächlich die Fernbedienung, wenn wir als Familie dann zusammen waren, waren dann mein Bruder oder ich und wir haben uns immer eher darum gestritten, wer als erstes sozusagen den Sender mal umstellen darf. Also von daher, wir fanden es damals noch toll, aufzustehen, um den Kanal zu ändern. Wir hatten ja nur drei.
Ja, spannend. Und jetzt fragt man den anderen auch noch, wo die Fernbedienung ist, so nach dem.
Ja, genau. Jetzt ärgert man sich, wenn man fragt sich schon, ob man sich mal eine zweite Fernbedienung kaufen soll, damit man dann sie überliegen hat. Ja.
Wahnsinn. Und du hast jetzt gesagt, du hattest deinen Vater, der, wenn noch Sonnenlicht war, euch rausgeschickt hat. Was glaubst du oder was sind Dinge, die du gemerkt hast, du beschäftigst dich ja jetzt so unglaublich mit dem Thema, wo du womöglich Wegabweichungen hattest, die nicht so gut war, aber durch dein Wissen die richtigen Abweichungen genommen hast. Weil ich habe das Gefühl, es ist auch eine Frage von Wissen ganz oft.
Total, total. Und ich glaube, es ist auch vor allem manchmal, also ich habe jetzt gerade ein Buch über das Thema Langlebigkeit geschrieben. Spaziergang zur Unsterblichkeit heißt das. Und da versuche ich genau das zu tun. Ich versuche kein Dogma zu machen, sondern ich versuche einfach die Zusammenhänge zu erklären. Idealerweise auf einer ganz anschaulichen Weise. Und ich finde, das ist viel schöner, dass man, wenn man das Wissen hat, wenn man erstmal, sage ich mal, sowas so grundsätzlich das Thema versteht, dass es für einen Sinn macht und dass es dann idealerweise auch noch für einen anwendbar sein könnte, das ist, glaube ich, immer der perfekte Weg. Und das ist jetzt wirklich kein, dass ich jetzt dieses Beispiel gleich nehme, hat nichts mit dem Namen dieses Podcasts zu tun. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte schon eine gewisse Zucker-Addiction, muss man einfach wirklich so sagen. Also ich habe alle das, was man so klassisch aus dem Film kennt von Alkoholikern, dass dann kriegen die einen Schnaps und auf einmal werden sie rückfällig und drehen total durch und besaufen sich so. Dieses Thema hatte ich wirklich in gewissem Maße mit dem Thema Zucker. Das heißt also, ich habe ja eine ganze Zeit für dieses Gesundheitsressort Lanzerhof gearbeitet und da gab es natürlich keinerlei Süßigkeiten, Zucker, sonst irgendwie was. Und ich bin damals immer mit dem Flugzeug dahin und da gab es noch Air Berlin und dann gab es beim Rausgehen von Air Berlin gab es immer so ein Schokoladenherz und das habe ich dann immer auch mitgenommen, weil dachte mir, vielleicht will ich das ja irgendwann essen. Und dann war es dann so, dass ich dann irgendwie in meinem Zimmer im Lanzerhof saß und da geschäftlich war, also ich habe da nicht gekurt, aber dann habe ich dann irgendwie dann meine Tasche ausgepackt und habe gesehen, oh, das ist ja noch Schokoladenherz, das esse ich jetzt mal. Und dann war das wie so ein Motor, der gestartet wurde, wo ich auf einmal merkte, so, jetzt brauche ich mehr. Und ich bin tatsächlich nicht oft, aber ich würde mal sagen, bestimmt 4-5 Mal dann nochmal ins Auto gestiegen, losgefahren und habe mir dann noch sozusagen weiteren Zucker gekauft. Also weil ich sozusagen dann der Wunsch nach mehr einfach so groß war. Und das war so ein Punkt, da hatte ich dann auch mal ein Podcast-Interview gemacht zum Thema Hypnose und da ging es eben halt auch da, Hypnose als Mittel der Suchtbewältigung. Und insbesondere bei Rauchern scheint das eben halt sehr gut zu funktionieren, dass man dann irgendwann quasi eine richtige Abwehr, dass man Zigaretten einfach widerlich findet und dass man dadurch dann eben halt durch Hypnose gut aufhören kann zu rauchen. Da habe ich gemeint, so, ich habe kein Rauchproblem, ich habe kein Alkoholproblem mehr, aber ich habe ein Zuckerproblem. Könntest du das denn auch machen? Meinen sie, ja, ist ja natürlich nicht ganz so trivial, weil es nicht so diese eine Zigarette ist, sondern das wäre dann eben halt schon etwas komplexer und außerdem wird es dann natürlich auch problematischer mit allem, was dann grundsätzlich süß schmeckt. So. Und deswegen habe ich gedacht, nee, dann lass erstmal, weil ich dachte mir, für mich gehört das auch ein bisschen was zur Lebensqualität dazu, mir im Sommer auch mal eine Eisdiele in Eis zu kaufen oder wenn ich zum Geburtstag eingeladen bin, auch das Stück Geburtstagstorte zu essen und so. Und dann habe ich aber irgendwann so diesen Punkt gehabt, wo ich dann so viel Negatives einfach wusste über das ganze Thema Zucker, wo ich einfach sagte so, nein, du musst damit jetzt wirklich komplett aufhören und ein bisschen weiter essen halt eben halt für mich nicht funktioniert. Und dann habe ich drei komplette Zucker oder drei Tage gemacht, wo ich mich ausschließlich von Porridge ernährt habe. Das heißt, also ich hatte morgens dann so ein, also Hafertage nennt sich das auch in der Diabetologie, da habe ich dann morgens ein Porridge mit Blaubeeren gegessen. Mittags hatte ich dann eins mit Nüssen und abends hatte ich eins, was dann nicht mit Wasser, sondern mit Brühe aufgekocht war. Das habe ich 3 Tage lang gemacht. Und danach wird durch einen Stoff, der in dem Hafer drin ist, durch das Beta-Glucan heißt es, glaube ich, wird eben halt dann insgesamt dieses ganze Thema Insulin so weit nach runtergefahren. Also diese Triebfeder sozusagen dafür, dass du noch Lust, Heißhunger auf Zucker bekommst. Und danach konnte ich das Ganze ganz gut abschalten und habe ich dann 2 Jahre lang quasi No Sweets gemacht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob in irgendeiner Soße oder sonst was irgendwie Zucker drin ist. Aber ich habe einfach wirklich keinerlei Schokolade, Kuchen, Dessert mehr zu mir genommen. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Und glücklicherweise, anders als bei einem trockenen Alkoholiker, bin ich heute jetzt auf einem Niveau, wo ich auch mal wieder ein Stück Kuchen oder ein Dessert oder sonst was essen kann, ohne dass jetzt ich sozusagen wieder komplett in diese Suchtschleife reingerate. Aber das war wirklich für mich etwas, wo ich einfach durch das Wissen irgendwann überzeugt war, dass es wichtiger ist, komplett aufzuhören, als dass ich im Sommer mal diesen Moment habe oder zum Geburtstag mal diesen Moment habe, wo ich dann eben halt auch eine Süßigkeit dann irgendwie zu mir nehme.
Wow. Und hast du dann als du die 2 Jahre hattest, aber Äpfel und so, also ganz normal.
Ja. Also, genau. Also alles, was man, ich habe ausschließlich es so kategorisiert, alles, was man als Sweets bezeichnen würde. Dessert, Eis, Süßigkeit.
Wow, und was würdest du sagen, du hast jetzt gesagt, dir ging es so viel besser. Was meinst du damit genau?
Die Heißhungerattacken. Also du hast einfach dadurch, du bist nicht mehr ganz so food-driven. Jeder kennt das ja vielleicht, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie die ganze Zeit irgendwie nur noch darüber nachdenkt, wie wann die nächste Nahrungsaufnahme kommt oder dass man eben halt so Heißhungergefühle hat. Das ist ja jetzt auch gerade, wo es, weiß nicht, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber im Augenblick, wir sind jetzt hier Ende November, da ist es dann so, dass gerade mit dem Beginn der kalten Jahreszeit ja auch jeder kennt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man noch mehr Lust hat, was zu essen, weil man irgendwie quasi noch so von der Evolution her das gewohnt ist, dass man so ein kleines bisschen Winterfett anlegen möchte. Und diesen Effekt, der wird nochmal durch Zucker nochmal massiv gesteigert. Und gerade jetzt, wenn der Dezember losgeht, hat man ja das Gefühl, man kann ja gar keinen Raum mehr irgendwo betreten, ohne dass man jetzt mit irgendeiner Art von Süßigkeiten dann irgendwie konfrontiert wird. Das heißt also auch, ich habe heute gerade wieder von einem Geschäftspartner eine Dose mit Lebkuchen geschickt bekommen. Also, und habe dann natürlich gesagt, ich will sie gar nicht essen, aber ich will sie auch nicht alleine essen. Und habe die natürlich dann jetzt irgendwie aufgemacht und dann irgendwie fürs Team zur Verfügung gestellt. Also so Zucker ist eben halt schon dann im Winter, gerade in der Dezemberzeit, wirklich omnipräsent und überall.
Ja, und wie stehst du zu Datteln? Also gehörte das dein Sweets oder weil das quasi so die Natur, die
Datteln... Datteln gehört für mich nicht zu Sweets, aber ich bin witzigerweise nie so ein Die-Hard-Dattel-Fan geworden. Also ich weiß das ja von Jimmy Fragrance, der immer in allen Interviews sagt, dass er sich irgendwie auch ein Kilo Datteln essen könnte. Das habe ich nicht so lustigerweise. Also ich hatte das jetzt war eingeladen als Speaker auf einem ganz tollen Event, dem Soul Festival auf einer Insel auf den Malediven. Und das Soneva hat einen eigenen Schokoladenraum. Das heißt, es ist ein temperierter Raum, wo der komplett nur voll ist mit Schokoladenpralinen. Und da gab es dann eben halt mit dunkler Schokolade und ein bisschen Meersalz überzogene Datteln. Das war schon echt so ein Treat, wo ich sagte, das fand ich schon wirklich großartig. So, weil ich finde, das ist tatsächlich genau das Richtige. Weil nur durch diese Schokomantelung und dieses bisschen Salz und dann eben halt die Frische der Dattel, hast du dann wirklich so das Gefühl, es ist dir nicht so ein, also es ist nicht so ein Guilty Pleasure completely, sondern es ist eben halt etwas, was so ein kleines bisschen guilty, aber eben halt durch die dunkle Schokolade und die Frucht fand ich es dann schon alles so in allem okay.
Ja, mega. Und man kann ja auch Lebkuchen und das alles mit Datteln machen, gesüßt. Also es ist alles möglich.
Ich gucke nochmal auf die Packung, aber ich glaube in dem Fall nein.
In dem Fall ja. Also so weit ist die Welt noch nicht vorangeschritten.
Immer mehr, ne? Immer mehr.
Immer mehr, aber ich habe bisher noch keine Dattel-Lebkuchen, also die Weihnachtsbäckerei habe ich noch nicht gefunden. Also es ist immer mehr, aber es verändert sich ja gerade auch. Was würdest du denn sagen, wenn wir hatten jetzt diese 4 Leitplanken waren es dann, wenn ich jetzt richtig gezählt habe mit dem letzten Punkt Beziehungen. Gibt's eine, wenn du jetzt da eine Hierarchie, wenn man jetzt sagen würde, ordne sie ein, 1 bis 4, wie wäre die Reihenfolge bei dir?
Naja, es ist jetzt die Frage, was meine persönliche Reihenfolge ist oder was die Wissenschaft sagt. Und die längste Studie der Welt ist die Harvard Grand Study. Die läuft seit über 70 Jahren. Die hat begonnen mit ausschließlich Männern. Mittlerweile sind da auch Frauen und die nächste Generation mit involviert worden. Aber da sieht man einfach, dass das Learning ist, dass die Hauptfaktor für ein langes, gesundes Leben gute soziale Kontakte sind. Das heißt also, es ist mit Abstand der allerwichtigste Faktor. Und von daher ist das mit Sicherheit auch die höchste Priorität. Ich bezeichne das Thema Muskulatur und Sport immer eher als Versicherung, weil man dadurch eine Art von Absicherung hat gegen das Altern. Da bin ich wieder bei dem Thema, dass ich dir das Vertrauen in meinen Körper gebe, dass er mich eben halt noch lange durchs Leben trägt. Und da gibt es auch eine Longevity-Ärztin aus der USA, die hat jetzt ein neues Wort, eine neue Begrifflichkeit, eine neue Maßeinheit eingeführt, weil ich weiß nicht, ob du diese beiden Begriffe hast mit Sicherheit schon mal gehört, aber vielleicht nicht jeder von deinen HörerInnen. Bei dem Thema Longevity, wenn man das erklären möchte, dann werden immer 2 Begriffe genannt. Das eine ist Lifespan und das andere ist Healthspan. Lifespan ist das, was die Lebensspanne ist, relativ einfach zu definieren. Es gibt einen Tag der Geburt und es gibt einen Tag des Todes. So, das ist die Lebensspanne. Und dann gibt's die sogenannte Healthspan, das heißt die Gesundheitsspanne. Und das bezeichnet man für die Zeit, die man frei von altersbedingten Degenerationen ist. Das heißt also, Üblicherweise sind die Haupt 4 Faktoren der Altersdegeneration sind das Thema Herz-Kreislauf-Probleme, es ist das ganze Thema Diabetes, es ist das ganze Thema der neurodegenerativen Erkrankungen, das heißt also Parkinson und Demenz und also insbesondere eben halt in dem Zusammenhang auch Alzheimer. Und dann gibt es eben halt als letzten Faktor den Krebs. So, wenn man frei von diesen Faktoren ist, sage ich mal sowas so, dann ist man noch in seiner Health Span. Und das, was Longevity als Ziel hat, ist eben halt die Health Span möglichst deckungsgleich an die Lifespan zu bringen. Das heißt also, es geht im ersten Augenblick jetzt nicht unbedingt darum, länger zu leben, auch wenn das Wort das so Langlebigkeit natürlich sagen möchte, weil in der Regel leben die Leute natürlich dann auch länger, aber es geht eigentlich in erster Linie darum, länger gesund zu bleiben. Und diese Ärztin hat eben halt jetzt noch eine neue Begrifflichkeit reingeführt, den Muscle Span. Und das geht eben halt darum, wie fit und für deine Lebensspanne ausgerichtet eben halt die Muskulatur dann auch ist. Das heißt also, deswegen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Absicherung für ein langes, gesundes Leben. Und nichtsdestotrotz ist aber der Hauptgrund, warum wir altern, sind einfach Entzündungen. Deswegen kannst du eben halt gar nicht so sagen, dass du das jetzt irgendwie priorisieren würdest. Du musst eben halt durch ein Verhindern von Entzündungen lebst du länger, durch eine grundsätzliche Investition in Sport und Bewegung hast du auch den Körper dazu, um lange zu leben. Und durch deine sozialen Kontakte hast du auch die Freude und die Motivation dafür, länger zu leben. Also ich glaube, das bringt es, glaube ich, so. Aber eine echte Priorisierung ist immer schwierig. Das ist mit allen Punkten, die diese Langlebigkeit betreffen, dass du die nie so isoliert betrachten kannst. Entschuldige, dass ich jetzt hier so einen langen Monolog habe, auf dir eine kurze Frage. Aber ich finde, das ist immer so spannend, weil du siehst, dass gerade im Longevity-Bereich dann immer kommt eine Studie raus oder ein Learning raus und daraufhin fangen die Leute an, dann gezielt diese eine Sache sich anzuschauen und zu betrachten. Und da gebe ich dir ein Beispiel. Es gibt die sogenannten 12 Hallmarks of Aging. Das heißt also, es sind die 12 Kennzeichen der Alterung und da ist eine dieser 12 Kennzeichen der Alterung die sogenannte senezenten Zellen. Das heißt also, die Zellen fangen an, normalerweise ist es eben halt so, die Zellen teilen sich und irgendwann, wenn sie fertig geteilt haben, dann gehen sie weg sozusagen, mal ganz vereinfacht gesprochen. Und dann gibt es eben halt eine Kategorie, die nennen sich die Zombie-Zellen. Das heißt also, ich erkläre das in meinem Buch so ein bisschen wie so ein Supermarktparkplatz. Stell dir mal vor, du hast einen Supermarktparkplatz, da sind 50 Autos, Parkplätze und abends ist der Parkplatz leer. So, und dann fängt jetzt irgendeiner an, seine Schrottkarre da stehen zu lassen. Dann hast du nur noch 49 Parkplätze. Dieses sieht scheiße aus, Entschuldigung, sieht suboptimal aus und das heißt, er läuft auch noch Öl raus. Und im ganz schlimmsten Fall fühlt sich irgendwer motiviert, auch noch seine zweite Schrottkarre dahin zu stellen. Also nicht die gleiche Person, sondern sagt, oh, da steht ja schon eine, dann sorge ich meine da auch mal. So, und dann hast du nur noch 48 Parkplätze und so geht's dann weiter. Und so ähnlich ist es eben halt im Körper. Wir bauen über die Zeit sogenannte senezente Zellen auf und umso älter wir werden, umso mehr Zombie-Zellen sind in unserem Körper. Jetzt könnte man sagen, es gibt sowohl ein Medikament, was eigentlich aus der Krebsforschung kommt, als auch ein Supplement, was aus Erdbeeren gewonnen wird, das Fisetin, was dafür sorgt, dass sozusagen der Abschleppwagen kommt und die Schrottautos wieder wegfährt. Alles klingt erstmal gut. Das heißt also, eine Hallmarks of Aging ist man dann angegangen und kann sie vielleicht in den Griff bekommen oder vielleicht auch immer stärker beseitigen. Jetzt ist aber das Problem, dass diese senezenten Zellen ja dafür sorgen, dass das Zellwachstum auch gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal Bremsklötze hat. Das heißt also, du kannst nicht mehr so frei über den Supermarkt cruisen, wie du willst, wenn da eben halt schon ein paar Schrottautos stehen. Und so ähnlich ist es eben halt mit unseren Krebszellen. Das heißt also, unsere Krebszellen haben dann, wenn sie eben halt gar keine senezenten Zellen mehr im Körper haben, ein nahezu unbegrenztes Wachstum. Das heißt also, sie können eben halt sich sehr viel schneller ausbreiten. Das heißt also, auch da ein gewisses Maß an Zellseneszenz macht absolut Sinn. Und deswegen kannst du eben halt nie ein Problem im Einzelnen betrachten, sondern musst immer die Ganzheitlichkeit auch berücksichtigen. Lange Antwort, ne? Entschuldigung.
Ja, aber super Antwort. Also spannend auch mit dieser... also das Parkplatzbild ist ja super, weil man, das ist dann so abstrakt und dass sich dann die Schrottkarren nebeneinander aufstellen. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, das ist ganz spannend, meine Oma ist 98 geworden aus Sizilien und die hat, glaube ich, alles gemacht, was du sagst, aber erst als du jetzt gesprochen hast, wird es mir bewusst. Die hat immer Brokkoli gegessen, ganz viel, also immer Gemüse, Gemüse, Gemüse. Die Süßigkeit war immer wirklich so ein draußen pflücken gegangen vom Baum. Also immer Bewegung. Es waren immer, das Haus war immer voller Freunde. Das war der Dauerzustand. Und meine Oma war immer so, dass alle gesagt haben, wie kann diese Frau alles zu Fuß machen? Die hat alles, bis sie, das hat immer keiner geglaubt. Die ist immer runter und die hat, also, das ist Wahnsinn. Die hat, glaube
ich. Ich bewege mich in Berlin zum Beispiel ausschließlich mit dem Fahrrad. Das heißt also, selbst bei Regen fahre ich eben halt mit dem Fahrrad. Wenn es ganz schlimm stürmt, nehme ich manchmal mein Fahrrad mit in die Bahn, in der Hoffnung, dass ich es dann, wenn der Regen mal kurz weg ist, dann wie ich wieder mit dem Fahrrad fahren kann. Das heißt also, bei mir ist es eben halt nicht laufen. Deswegen ist es manchmal für mich so frustrierend, wenn ich dann meine Wearables auswerte am Ende des Abends und dann sehe, dass ich eben halt nur, ich sage jetzt mal, 3000 Schritte gemacht habe. Das liegt aber einfach daran, dass ich so viel Fahrrad gefahren bin.
Ach, spannend. Das heißt, du hast zum Beispiel, das wäre auch wieder so eine Leitplanke, würde ich sie nennen, ich habe sie eben anders genannt, so eine Entscheidung, dein Leben in Berlin mit dem Fahrrad. Das ist ja auch eine kleine Sache, die dann immer wieder einzahlt auf Longevity.
Auf die Alltagsbewegung. Man muss sagen, es zahlt nur auf die Alltagsbewegung ein. Es ist kein Sport. Ich hatte da einen etwas, ja, in Anführungsstrichen frustrierendes, frustrierend ist ein zu großes Wort, aber ich hatte hier einen Sportwissenschaftler und Arzt, den Golo Röken, den kennen die einen oder anderen aus dem Jenke-Experiment, wo es auch um das Thema Longevity ging. Auf jeden Fall da, den hatte ich hier bei mir im Podcast und da hatte ich ihm dann gesagt, dass ich eben halt mein Sport ist, dass ich eigentlich fast eine Stunde, manchmal auch länger, Fahrrad fahre pro Tag in Berlin. Und durch die ganzen Wege, die ich hier mache. Und dann meinte er dann so, ja, aber es zahlt nicht auf deine VO2max, also eben halt auf die erwähnte Fähigkeit des Körpers, den Sauerstoff zu verarbeiten, ein, weil durch das Stop and Go sozusagen, was ja zwangsläufig durch Ampeln oder sonst was eben halt kommt, ich immer wieder aus dieser Belastung dann rausgenommen werde. Das heißt also, es ist eben halt ein Faktor, der leider nicht so sehr drauf einzahlt. Also dieses Thema Alltagsbewegung ist sehr, sehr wichtig, dass du eben halt deinen Körper immer wieder in Bewegung hast. Deswegen erinnern uns unsere Wearables ja auch immer, dass man nach spätestens 50 Minuten mal kurz aufstehen sollte und sich bewegen sollte und schütteln sollte. Aber es hilft eben halt, damit dein Skelett nicht zusammensetzt. Es hilft dir, weitere Kalorien zu verbrennen, aber es hilft dir nicht in deiner Ausdaueraktivität.
Mhm. Obwohl, glaube ich, dass der ein oder andere, der mindestens das, also du bist dann schon fortgeschritten, dass du jetzt dann quasi auf das noch aufbauen kannst, aber für manche wäre das ja schon absolut, auch wenn es nicht jetzt in dem Sinne einzahlt, schon mehr.
Nee, die 7000 Schritte sind ja quasi genau diese Alltagsaktivität, weil da geht es ja in erster Linie darum, dass du dich eben halt regelmäßig und genug bewegst. Und man sieht eben halt, dass das auch das Sterblichkeitsrisiko um 55% verniedrigt. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich dir jetzt sage, Alltagsaktivität macht keinen Sinn. Das war nicht meine Aussage. Es ist eben halt nur, wenn ich jetzt sage, die beiden Messkriterien, die für das Thema Sport sind, VO2max und Kraft sind, dann investiert es in keine von beiden.
Ja. Nee, das habe ich auch so verstanden. Ich meinte nur, dass, glaube ich, für manche das schon unglaublich wäre, eine Stunde, auch wenn es nicht einzahlt, schon mehr ist als viele Bewegungsabläufe, die ich auch kenne von Menschen.
Ja, ich glaube auch, wenn du auf einem sehr niedrigen VO2max bist, wird es wahrscheinlich darauf einzahlen. Aber ich bin auf einem sehr hohen VO2max und deswegen kann ich ihn damit nicht mehr steigern oder auch nicht sonderlich erhalten. Ich merke das eben halt, dass ich hatte jetzt aus verschiedenen Gründen wegen vielen Reisen und auch einer wirklich physischen Verletzung am großen Zeh konnte ich eben halt weniger laufen gehen oder habe eine längere Laufpause von 6 Wochen gemacht und dann sieht man eben halt an den Wearables auch wie VO2max nach unten geht. Und jeder weiß, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, sieht, wie schwer es ist, den wieder aufzubauen, dann ist das schon etwas sehr Frustrierendes.
Ja, das verstehe ich. Womit trackst du denn die ganzen Dinge, die du, also was sind deine Tools, womit du trackst?
Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen nerdy, aber ich habe bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auf der einen Seite diesen Aura Ring, das ist eben halt dieses Wearable, was man an der Hand hat. Dann habe ich noch zusätzlich so ein Whoop Band. Das Whoop Band ist jetzt dazugekommen, weil ich tatsächlich mich auf ein Podcastgespräch vorbereite, wo ich eben halt genau über dieses Thema auch sprechen möchte. Und ich nehme zum Sport, habe ich normalerweise noch eine Apple Watch, weil ich die Apple Watch wiederum gar nicht so sehr für die Auswertung brauche, aber ich möchte eben halt während des Sportes gerne ein Display haben. Und da keiner von den anderen beiden eben ein Display hat, das heißt, ich müsste dann theoretisch das Display auf dem Handy aktivieren und darauf schauen, das ist nicht sonderlich komfortabel und deswegen habe ich jetzt noch zusätzlich auch noch die Apple Watch. Das heißt aber, das sind so meine drei Tools, die ich dafür habe.
Cool. Nils, Also erstmal von Herzen danke für dieses ganze Wissen. Ich bin auch schon, also du hast mich jetzt schon allein im Gespräch zu so mehreren Dingen, wo ich jetzt auch denke, okay, da rein, also allein dieses soziale Beziehung zahlt auf Gesundheit ein, das war mir jetzt gar nicht so klar. Auch nicht, dass dieser Muskulaturaufbau, also das weiß man, aber ich finde, du hast die Fähigkeit, das so gut in Relation zu setzen und mit einer Studie, die man aber auch noch versteht. Weil manche Leute sagen Studien und die sind dann irgendwie so Selbstzweck, die zu nennen, anstatt den Zusammenhang zum Verständnis des anderen. Ich finde, das ist wirklich
eine Art. Na, ich glaube einfach, dass auch so ein Punkt ist, und da vielleicht sagt der Name Andy Huberman, das ist so der größte Gesundheitspodcaster der Welt. Den habe ich mal das Glück gehabt, in Boston auch kennenzulernen. Und der hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass einer der wichtigsten Longevity-Hacks für ihn ist, dass man morgens jemanden Guten Morgen textet. Und dass der dann idealerweise auch zurücktextet. So. Und er meinte, es gibt keine Studien dazu und er ist bereit, I'm ready to take the heat on that, hat er gesagt. Aber er glaubt eben halt wirklich, dass das eben halt so ein wichtiger Faktor ist, dass man sich eben halt ein Gefühl der Zugehörigkeit hat. Das heißt also, dass du einfach jemanden hast, der sich um dich kümmert, eine Art von Verbundenheit zu führen. Und auch wenn man sagt, diese ganzen digitalen Medien können es nicht ersetzen, und ich glaube, es würde auch nicht reichen, dass du das jetzt einfach bei Social Media in die Welt von Instagram rausgibst oder dass du in einer WhatsApp-Gruppe drin bist, aber einfach nur die Tatsache, dass du sozusagen eine Person hast und so ein One-on-One hast. Und ich habe das zum Beispiel mit einer Ärztin hier aus Berlin, wirklich eine reine freundschaftliche und auch ein Stück weit immer professionelle Auseinandersetzung, die ich mit der habe, aber nicht zusammenarbeite im klassischen Sinne. Aber ich schicke dir immer eine kurze Videobotschaft, so eine Videonotiz, wenn ich das Treppenhaus verlasse sozusagen. Und erzähle so ein bisschen, was bei mir am Tag los ist. Und sie macht es auf dem Weg zur Arbeit dann auch nochmal so zurück. Und das ist einfach wirklich etwas, was einem gleich so ein Gefühl gibt, dass man einfach eine Art von Verbundenheit hat. Und deswegen, ich war mal auf einer Konferenz Superhuman in Stockholm und da habe ich auch Brian Johnson kennengelernt, diesen Biohacker aus der USA. Und der hat mich dann auch gefragt, Nils, was ist dein bester Longevity-Hack? Und ich sage, message a friend every day. Und dass ich einfach glaube, dass das etwas ist, was uns einfach genau hilft, einfach auch schon den Tag mit einem tollen, positiven Mindset zu beginnen und irgendwie positiv insgesamt durchs Leben zu gehen.
Ja, mega. Wann kommt dein Buch? Du schreibst gerade noch dran oder ist es?
Nein, ich bin jetzt, ich habe gestern das Lektorat zurückbekommen. Das heißt also, im Augenblick muss ich es nur noch quasi die Korrekturen des Lektorats einfließen lassen und dann gebe ich es jetzt am Wochenende ab, also final ab, und dann wird es am 18. Februar erscheinen. Das ist der Aschermittwoch sozusagen, passend zur Fastenzeit, kommt es dann raus.
Ach cool, mega. Oh, da freue ich mich richtig auf dein Buch. Das werde ich mir auf jeden Fall auch holen.
Oh, vielen Dank für die Einladung. Zuckerfrei resoniert bei mir sehr.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend für euch. Ihr konntet ganz viel mitnehmen. Auch Dinge, die wie überschwappen, weil ich finde, das eine ist, die Dinge zu wissen und das andere ist, mit jemandem zu sprechen, der das überschwappend an einen rantragen kann. Also bei mir ist es sowas von übergeschwappt. Und ja, vielleicht ist dieses Interview, und deswegen habe ich es mir auch so ein bisschen aufgespart, jetzt als letzte 2025 Podcast-Folge für uns, so ein Startschuss vielleicht auch fürs neue Jahr und neue Denkweisen. Und ich kann dir sagen, ich bin heute länger, als ich wollte, spazieren gegangen. Und nur weil ich dachte, nee, I don't want, ich will nicht den Rollator, ich will schön viele Muskeln aufbauen und nicht, weil ich Muskeln haben will und auch nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, das sieht schöner aus, was es mit Sicherheit sieht. Aber ich dachte, nee, ich gehe jetzt lieber noch die Runde extra. Und ja, ich hoffe, diese kleinen Doings im Alltag und auch dieses Modell mit, was uns lange leben lässt, nämlich auch Beziehungen, Beziehungspflege, unsere Ernährung und der ganze Rattenschwanz, den man wirklich mit so kleinen Doings einbauen kann. Ich hoffe, das konnte dich ein bisschen inspirieren. Ihr Lieben, falls wir uns nicht mehr hören, wir sehen uns ja immer bei Instagram mit ganz vielen Rezepten und Inspirationen und täglichen Tipps. Also da würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht auch noch vor dem neuen Jahr treffen. @zuckerfrei beginnt im Kopf oder der andere für die zuckerfrei. Da findest du mich auch bei YouTube mit ganz vielen Rezepten. Zuckerfrei, Snickers, Mars, Giottos. Ich habe jetzt einen zuckerfreien Eierlikör geteilt. Bin sehr gespannt. Falls den jemand macht, gerne Bescheid sagen. Den kann man natürlich auch mit Amaretto und so mischen, aber das hat leider alles Zucker. Und vielleicht schmeckt er euch so. Ich finde allein diese Mischung zwischen Ei, das muss man mögen, vegan ist es leider nicht. Und Datteln und Vanille und oh, es ist lecker, wirklich. Ja, und habe mir heute gerade noch so ein richtig leckeres Immunbrot gemacht, nenne ich das, mit ganz vielen Trockenfrüchten, Buchweizen, Apfel, also da kann man wirklich alles reinhauen und das hilft gegen jeden Süßhunger. Ja, und frischem Ingwer, genau, frischem und getrockneten Ingwer habe ich beides drin. Also wenn man nicht diese Shots trinken will, kann man sich auch so ein Immunbrot machen. Also ihr Lieben, ich hoffe wirklich, ihr rutscht gut rein. Ich freue mich riesig aufs nächste Jahr. Es stehen ganz viele Projekte an ab Januar, von denen ich noch gar nicht so viel verraten will, aber auf jeden Fall im Januar mit dir teilen werde, worum es geht. Und ja, und ihr Lieben, ich habe jetzt ganz viele gefragt. Ihr könnt euch die zuckerfreie Einkaufsliste kostenlos runterladen. Ich setze euch den Link in die Shownotes. Das ist wie so die Basic-Einkaufsliste, die man am besten irgendwann richtig so im Schlaf runterrattern kann. Aber du kannst sie dir runterladen aufs Handy. Du hast sie als PDF dabei. Also ich weiß noch, in meinen Anfängen zuckerfrei, da hatte ich immer so eine Liste dabei. Ich weiß noch, handgeschrieben, irgendwo zerwetzt, gefühlt bei der Tasche. Und ja, ich hoffe, diese Einkaufsliste kann dich begleiten. Du kannst sie dir kostenlos runterladen. Einfach auf meiner Website. Ich setze den Link in die Shownotes. Und genau, falls irgendwas nicht klappt mit dem Download, schreib mir jederzeit. Mir hat heute jemand geschrieben, es hat was nicht geklappt. Eigentlich klappt es immer. Aber genau, sag super gern Bescheid, dann schicke ich dir die Liste auf jeden Fall so. Und damit bist du auf jeden Fall schon super ready, eingedeckt, weil mit dieser Liste hat man wirklich die ganzen Basics, um zuckerfrei zu backen und zuckerfreie Süßigkeiten zu machen. Genau. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch. Ich freue mich riesig auf unsere nächste Podcast-Folge am Dienstag. Als Neustart in 2026, in unser zuckerfreies 2026. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich umarme euch von Herzen. Danke für dieses wunderschöne Jahr. Und ja, danke, dass es euch gibt. Vielleicht sehen wir uns bei Instagram. Ich würde mich freuen. Und umarme euch jetzt. Alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.